Ich bin Philipp.
Mein Name ist Konrad. Hier ist Spargel auf dem Balkon.
Spargel auf dem Balkon ist ein Projekt, in dem wir uns wöchentlich treffen, um gemeinsam über Literatur zu diskutieren und zu philosophieren.
Wer will das denn bitte nicht? Wir haben auf jeden Fall viel Spaß.
Guten Appetit!
Im September 1919 plante Franz Kafka die Hochzeit mit Julie Woryzek. Sie war eine Sekretärin aus Prag, die er bei einem Erholungsurlaub in Schlesien kennengelernt hat.
Den Eltern, vor allem dem Vater, natürlich dem Vater, hat es aber gar nicht gefallen. Sie haben sich dann in einem Auskunftsbüro nach ihr erkundigt und der Vater von Kafka soll ihm sogar angeboten haben, lieber in ein Bordell zu gehen, anstatt diese Heirat mit einer beliebigen zu machen.
Ja, diese ganze Situation hat Franz Kafka tief gekränkt und er schreibt seine Sicht der Dinge nieder, damit es der Vater sehen kann, was er alles falsch gemacht hat.
Und damit fängt er im November bei einem weiteren Aufenthalt wieder in Schlesien an und in ganzen 2 Wochen schreibt er hier alles auf, was der Vater seiner Meinung nach hören soll.
Ja, diese 100 Seiten, die er schreibt, gibt er dann seiner Mutter, die diese Seiten dann dem Vater weitergeben sollen.
Es passiert allerdings nie, also Menschen und Beziehungen verändern sich ja mit der Zeit. Beschriebene Seiten machen das nicht und so denkt dann Franz, dass es mit diesem autobiografischen Text jetzt hier, dass das alles nicht mehr so ganz passt, die Abrechnung mit dem Vater, und dass er sie eigentlich nicht mehr lesen dürfte.
Ja, Franz lässt dieses Manuskript maschinell abtippen, was er sonst nur bei Werken macht, die er für die Veröffentlichung vorgesehen hat.
Und Max Brod, ein langjähriger Freund von Kafka, veröffentlicht diesen Text dann schließlich. Ich habe gelesen 1952, also dann ziemlich spät, und es handelt sich jetzt also hier nicht um eine persönliche Korrespondenz, sondern ist im Sinne eines literarischen Werkes von Kafka im literarischen Kanon von Kafka aufgenommen worden. Und damit herzlich willkommen zur heutigen Folge, wo wir uns mit dem Brief an den Vater von Franz Kafka beschäftigen werden. Wir haben schon gehört, es ist ein 100 Seiten langer Brief. Das Hörbuch geht über 2 Stunden. Der Brief wurde nie abgeschickt, erst lange nach dem Tod im Jahre 1952 veröffentlicht. Warum? Warum sollen wir das alles besprechen? Es ist ein Gossip von vor 100 Jahren. RTL sollte es einmal verfilmen.
Ja.
Ich würde sagen, wir fangen einfach gleich an, oder? Also,
ja.
Die Antwort kommt später. An. Stay tuned.
Liebster Vater, du hast mich letzthin einmal gefragt, warum ich behaupte, ich hätte Furcht vor dir. Ich wusste dir wie gewöhnlich nichts zu antworten. Zum Teil eben aus der Furcht, die ich vor dir habe. Zum Teil deshalb, weil zur Begründung dieser Furcht zu viele Einzelheiten gehören, als dass ich sie im Reden halbwegs zusammenhalten könnte. Und wenn ich hier versuche, dir schriftlich zu antworten, so wird es doch nur sehr unvollständig sein. Weil auch im Schreiben die Furcht und ihre Folgen mich dir gegenüber behindern und weil die Größe des Stoffes über mein Gedächtnis und meinen Verstand weit hinausgeht.
Ja, so beginnt hier dieser Brief, wie üblich, mit einem Bezug auf etwas, das vorher war. In diesem Fall ist es ja die Frage vom Vater Hermann Kafka. Der hat seinen Sohn Franz Kafka gefragt, warum er sich vor ihm fürchtet. Und da hat er dann eben, weil er sich vor ihm fürchtet, wollte er das nicht mündlich beantworten, sondern hat ihm jetzt diesen Brief geschrieben.
Ja, er schildert darauf hin, dass sein Verständnis für den Blick des Vaters, er hat sich aus armen Verhältnissen hochgearbeitet, also der Vater, und damit es die Kinder einfach besser haben. Also ich meine, das kennen wir ja immer aus dieser Generation, die Eltern haben dann gearbeitet, um den Kindern was Besseres zu sagen. Deswegen geht mir auch arbeiten für die Kinder so. Und ja, die Kafka soll es halt, oder Franz Kafka soll es ja mal besser haben, und irgendwie ist er dafür nicht richtig dankbar. Besonders, ja, Franz verkriecht sich da in seinen Büchern und die Traumwelten und so weiter. Gut, da hat er jetzt nicht ganz Unrecht, muss man einfach sagen. Ja, er hat sich dann gegenüber dem Vater, also der Franz hat sich gegenüber seinem Vater verschlossen und teilt auch diese Sicht und will jetzt aber auch erklären, warum ihm keine Schuld trifft. Also der Vater ist halt einfach so und der macht ihm jetzt da keinen richtigen Vorwurf, aber Franz, dem geht es trotzdem irgendwie schlecht.
Ja, und er denkt auch, dass er keine Schuld hat. Er meint, dass wenn beide diese gegenseitige Schuldlosigkeit, die er auch gleich noch erklären wird, anerkennen, dass dann schon sehr viel gewonnen wäre und er dürfte ihm gegenüber nicht immer so kalt sein, also der Vater gegenüber Franz, sondern soll ihm mehr Verständnis aufbringen. Und während sein Vater, Hermann, von den Anlagen her sehr stark ist, da beginnt er jetzt mit der Begründung, also sehr stark, selbstbewusst und laut, entspricht Franz eher der mütterlichen Linie, ist also von Natur aus schwach, dünn und zart. Und auch wenn es jetzt nicht sein Vater gewesen wäre, der Hermann, dann hätten die beiden sich wahrscheinlich super verstanden. Aber dadurch, dass sie eben in dieser Konstellation zueinander stehen, ist das Ganze ein bisschen schwierig.
Ja, Erziehung ist einfach schwierig. Und darauf erklärt Franz dann, dass die Erziehungsmethoden des Vaters für ihn einfach zu grob waren. Also einfach brutal auch einfach. Und bei ihm ein Grundgefühl der Nichtigkeit hinterlassen. Also er hat sich einfach die ganze Zeit klein gefühlt. Bei den Unterhaltungen war es dann auch egal, wie widersprüchlich er war, also der Vater. Also der Vater hat einfach Ansichten und die sind die richtigen und alles andere gibt es nicht. Ein bisschen so, ja, der Vater sagt das eine, aber macht das andere. Keine Manier am Tisch. Der Kafka muss die Besten haben, aber der Vater darf mit vollem Mund reden und sich die Zähne schneiden, die Nägel schneiden. Das ist halt alles ein bisschen, das wird auch genauso im Buch auch gesagt. Ja, alles von Kafka, auch die Freude, wurden dann grundlos schlecht geredet. Also da sagt er, du hast doch noch nie was Positives, was Gutes über meine Freunde gesagt. Das ist natürlich auch nicht gut. Keine Vertrauensbasis auf jeden Fall.
Ja, dazu kommt, wie es gerade schon kurz angeklungen ist, dass das Verhalten des Vaters ziemlich widersprüchlich ist, also nicht nur in seinen Ansichten, sondern auch in seinem Verhalten selber. Mhm. Er schimpft zum Beispiel selber sehr viel, verbietet aber anderen das Schimpfen und denkt aber trotzdem, dass er, also Kafka denkt trotzdem, dass der Vater für ihn das, Zitat, Maß aller Dinge war und dementsprechend sind seine Urteile dann auch endgültig und auch sind Bestrafungen, die zwar sehr selten sind, aber zum Teil auch körperlich, die sind dann auch sehr endgültig und er hat dann natürlich auch eine sehr große Furcht davor. Das Ganze kommt dann auch nochmal sehr gut in dem Ausdruck, ich weiß gar nicht, ob der an dieser Stelle hier vom Buch fällt, aber wird es nochmal sehr deutlich, indem er sagt, du warst stark für mich.
Ja, ich meine, kennen wir auch irgendwoher aus dem Urteil zum Beispiel, haben wir auch schon eine Folge drüber gemacht. Als, ja, danach sagt dann Franz, hat er einfach den Vater komplett gemieden. Alles, was mit dem Vater zu tun hat, hat er gemieden. Und auch das Geschäft und die Angestellten hat er ähnlich behandelt. Also irgendwie so die Sklaven im Geschäft, glaube ich, hieß es irgendwie. Und seine Schwestern, er hatte drei, Franz, haben alle ihren Weg gefunden, damit irgendwie umzugehen, damit sich abzufinden. Noch entfremdeter oder, also entweder haben sie sich noch mehr entfremdet, als Franz es getan hat, oder ihm die Stirn geboten. Gibt es auch, hat er das auch noch ein bisschen weiter ausgeführt hier, aber ja, das ist ja auch ein bisschen schwierig, wenn man die Kinder auf der einen Seite hat und den Vater auf der anderen. Die Mutter stand dann irgendwo dazwischen, also der hat den Mann geliebt, wirklich, also die kam ja auch aus einer recht betuchten Familie und hat dann, ja, den Vater geheiratet und ja, hinter ihm stand er auch würde sie, glaube ich, auch als liebende Sklavin auch bezeichnet, irgendwo. Ich habe in der Sekundärliteratur habe ich das gelesen.
Ja, jetzt schlägt Franz eine mögliche Lösung davor, wie er und Hermann sich wieder näher kommen können, sein Vater. Und die mögliche Lösung sieht er im Judentum. Also das sind beide Juden. Und das Problem ist allerdings, dass sein Vater eher ein sehr spärliches Scheinjudentum lebt. Also er geht nur irgendwie zweimal im Jahr in den Tempel, schreibt hier Franz. Und ja, ist ansonsten auch nicht unbedingt das, was man als gläubig bezeichnen würde. Und weil Franz natürlich auch nur so erzogen wurde, weil er es nur so kannte und ihm das schon immer verlogen vorkam, ist seine Gläubigkeit noch viel weiter reduziert. Also er ist noch viel weniger hier jetzt im Glauben verwurzelt, als es sein Vater jetzt schon war. Deswegen klappt das dann alles mit dieser Versöhnlichkeit mit dem im Judentum jetzt hier nicht. Er hat dann auch begonnen, einfach aus Interesse, mit dem Lesen von jüdischen Büchern. Das hat aber sein Vater dann so ein bisschen, weil er die meisten von diesen Büchern nicht gelesen hat, so ein bisschen eine Anti-Haltung aufgebaut und das war dann eine Möglichkeit für Franz, sich vom Vater abzugrenzen. Mhm. Und er hat dann so auch zum Schreiben gefunden, dem er dann alles andere in seinem Leben untergeordnet hat, wo er sich aber auch eben sehr viel mit seinem Vater auseinandergesetzt hat. Also das hat ihn nie losgelassen.
Ja, und jetzt geht Franz auf seine Heiratsversuche ein. Also Julie Woriczek war ja nicht die Erste, die er heiraten wollte. Er sagt, dass eine Familie gründen, das ist, ja, schien für Franz ein großes Heilsversprechen. Und der Vater rät aber dann ihm dazu ab, statt zu heiraten, Also einfach nur, wir hatten ja vorhin gesagt, einfach nur eine beliebige, der einfach ihm hinterhergelaufen ist, das kennen wir auch aus dem Urteil, das wird es, glaube ich, auch noch ein bisschen direkter formuliert, dann lieber ins Bordell zu gehen.
Ja,
Und
der Vater unterstellt ihm hier auch, dass er nur wegen in der Bluse wegen, also wegen der Sexualität und nicht wegen der wirklichen Liebe oder dem Stand oder sowas, sie hier heiratet.
ja, den Abbruch der Heirat erklärt dann Franz dann damit, dass er es einfach geistig nicht hinbekommen hat. Also hier ein bisschen psychische Probleme, Vaterkomplex und so weiter, da merkt man dann schon raus. Und dass er einfach dann zu schwach dafür war, sich dann gegen den Vater auch durchzusetzen, weil der Vater einfach mit dem Familienoberhaupt, mit Heiraten und so weiter, das war einfach sein Ding. Und da hat sich Franz einfach nicht richtig drin gesehen.
Ja, es folgt dann ein Absatz oder ein Teil hier, der letzte Teil im Brief, wo Franz beschreibt, wie er sich die Antwort vom Vater vorstellt. Und zwar, dass Franz es sich jetzt leicht mache, dass er sich von jeder Schuld freispreche und den Vater hier als Aggressor darstelle und ihn als Opfer. Und er meint auch, dass er damit dann nicht mal Unrecht hätte. Und wenn das, was zuvor gesagt ist, also dieser ganze Brief zusammengefasst, jetzt um diesen Einwand, den der Vater potenziell vorbringen könnte, erweitert wird, dann kommt man der ganzen Wahrheit insgesamt schon sehr nahe. Und er meint auch, dass wenn beide das anerkennen würden, wie das hier geschildert wurde, plus diesen Einwand, dass dann insgesamt den beiden, dem Vater und dem Sohn, das Leben und das Sterben sehr erleichtert würde. Puh, ich glaube, es gibt einiges zu besprechen.
Ja.
Auf geht's in die
Appetit.
Analyse und Interpretation.
Genau. Ja, wir haben ja sehr viel über den Vater gehört, aber wie sieht er eigentlich aus? Also man stellt sich ja immer bei einem Buch vor, wie jemand aussieht. Und das kann man ja eigentlich bei den meisten Werken nicht beantworten. Das sind fiktive Personen. Und wenn jetzt, klar, der Autor schreibt dann, wie er aussieht, beschreibt die Person, aber es ist immer noch ein bisschen Fantasie dabei, wie er wirklich ausschaut. Aber Franz' Vater, wir haben ja ein Bild von ihm. Also wir wissen, wie er ausschaut.
Das war auch
Und
eines der ersten Sachen, die ich gemacht habe, als ich das irgendwie da
echt?
mit zu Gemüte geführt habe, ein Bild vom Vater zu googeln.
Okay, ich habe das echt
War
jetzt
schon.
erst am Ende gemacht, aber gut. Aber hier haben wir jetzt ein Bild vor uns und wie sieht er denn eigentlich aus? Also, das ist so ein Schwarz-Weiß-Bild natürlich. Das ist ein Bild, das geht nur bis zur Brust, aber auch nachdem ich den Text gelesen habe, muss man zu sagen, ich meine, man merkt schon irgendwie, dass er ein großer Mensch war, oder?
Also erstmal fallen mir natürlich die sehr kurz geschorenen Haare auf.
Ja.
Und kurz geschorene Haare zeugen oft von, haben so einen Eindruck von Disziplin, ne?
Ja.
Also so Mönche, die sich jetzt nur eine Sache widmen und dann die Haare kurz geschoren haben. Oder weiß ich nicht, Leute mit gewissen politischen Einstellungen, die sich dann so dem Anschein geben, als ob sie jetzt sich nur dieser einen Sache hingeben. Das hat ja auch diesen Eindruck, als ob er so ein sehr konsequenter Mann ist.
Ja, er ist ja, auf dem Bild hat er einen Anzug an. Ich meine, ein Bild war damals ja sehr was sehr Besonderes, deswegen hat man das sich dafür auch angezogen. Und ja, er sieht schon ziemlich adrett aus, wenn man das so sagen darf. Er ist sehr offiziell, sage ich mal. Das war wahrscheinlich auch ein offizieller Anlass, aber ich glaube, das hat er auch ganz normal so ins Geschäft anziehen können oder hat es auch getan. Und ich finde, der strahlt schon ein bisschen Autorität aus. Also er hat ein ziemlich volles, rundes Gesicht auch. Und der Anzug, wie gesagt, gibt ihm ein ziemlich offizielles Aussehen.
Ja, sieht doch ein bisschen kräftiger aus, also es war jetzt wirklich starkes. Ich muss auch sagen, ich bin auch super biased von dem Brief, den wir jetzt gelesen haben. Also ich kann das Bild nicht anschauen, ohne gleich 10.000 Hintergedanken zu haben, was alles über den geschrieben wurde und wie er sich da und da verhält. Also wenn ich das Bild anschaue, sehe ich ihn am Tisch sitzen und rumschimpfen oder so. Also es geht nicht anders. Und erst recht, wenn ich ein Bild von Kafka daneben halte,
Ja.
dann sieht es für mich so aus, als ob Kafka super mit seinem schmalen Gesicht super
Ja, der sieht
jung
auch
und
immer gebückt
unerfahren und so
aus.
ist.
Also Kafka, er hat ja irgendwie so eine gebückte Haltung auf dem Bild und er steht ein bisschen so mit der Brust heraus. Also hier, dieses ist schon sehr antithetisch. So, man hat den
Ja, aber
kleinen Schmarrn.
das kann auch nur jetzt so
Ja.
sein, weil wir das schon den Brief jetzt gelesen haben.
Ja.
Ich finde lustig, also wahrscheinlich würde ein ähnlicher Eindruck entstehen, wenn man jetzt jemanden, der nicht weiß, wer die beiden Personen sind, jemand, der noch nie der das Gesicht von Kafka nicht Kafka zuordnen kann. Wahrscheinlich, wenn man die beiden Gesichter ihm vorhalten würde, würde man auf ungefähr ähnliche Sachen kommen, würde ich jetzt mal schätzen. Aber ich glaube nicht, dass es so drastisch ausfallen würde, wie bei uns das
Ja,
Urteil jetzt.
das kann ich mir gut vorstellen. Aber ja, dann gehen wir mal weiter, nämlich Kafka schreibt in seiner, in jedem Text, glaube ich, eigentlich gibt es eine Vaterfigur. Im Urteil ist es eine Person, die unzufrieden mit dem Sohn ist. In der Verwandlung ist sie eine herrschsüchtige Person. Und ja, müssen wir jetzt hier, also in den beiden Werken, muss man interpretieren, ist es wirklich der Vater von Kafka und so? Aber hier müssen wir es nicht machen. Es gibt eine wirkliche Person. Die Frage ist natürlich, wie sehr das jetzt immer noch wahr ist und so weiter. Ich meine, es gibt immer unterschiedliche Meinungen darüber. Aber hier ein bisschen Interpretationsansätze. Was kann man denn über den Vater, über die beiden sagen? Also, als ich den Text gelesen habe, fand ich so, okay. Also, meine Erwartung vom Text vielleicht erstmal dachte ich mir so, okay,
Ja.
jetzt gibt es eine richtige Abrechnung mit dem Vater. Also, was hat er als falsch gemacht und so. Und es war auch der Fall, aber ich habe das viel weniger aggressiv mir vorgestellt und viel weniger drastisch kam es mir vor, als ich es mir vorgestellt habe. Es ist ja sehr dieses Einfühlen auf die andere Person, wie die Sicht der einen Person geht er hier durch. Das ist ja praktisch das Erste, was er macht. Er sagt, ja, du hast hart gearbeitet und so weiter und du siehst in mir eine Person, die das eben nicht tut, aber und sagt dann einfach, das ist immer falsch. Also das ist vielleicht deine Sicht, aber und die verstehe ich auch und das ist der Grund, warum du dich so, also ich verstehe dich, geht auf die andere, auf den Vater ein, aber das hilft dir auch nicht weiter, du hast mich trotzdem irgendwie brutal behandelt. Also es gibt ja diese beiden Seiten, die beides wahr sind und keiner hat hier recht und keiner hat hier dann auch Schuld. Und das ist ja das, was wir auch gesagt haben, mit dieser Schuldlosigkeit, die er
Das
in
ist aber auch
diesen.
was, das Franz, glaube ich, sich erst erkämpfen muss durch diesen Brief. Also ich glaube
Ja.
nicht, dass der Vater dieser Meinung ist, dass die beide so
Wir wissen ja gar nicht,
unschuldig
ob
sind. Ja.
der Vater es annimmt. Vielleicht sagt er, nö, also ich fühle mich nicht auf die. Also ich meine, er fühlt ja nicht, er ist ja nicht empathisch seinem Sohn gegenüber. Das ist er ja einfach nicht. Und deswegen wäre es einfach interessant, seine Antwort praktisch zu lesen. Wenn wir hier eine Korrespondenz hätten zwischen den beiden, der Kafka, oder der Franz, schickt seinem Vater den Brief und dann, ja, mal schauen, was zurückkommt. Aber das hatten wir natürlich nie.
Ja, ich muss sagen, du hast auch noch gemeint, dass es eben so sehr zurückhaltend rüberkommt und so. Das ist insgesamt ja so eine sehr formelle Sache, ne? Also, dass
Ja.
man auch eine Frage des Vaters, dem dann den man wahrscheinlich eh jeden Tag sieht oder zumindest jeden Tag jederzeit besuchen könnte. Gut, der war jetzt da hier auf diesem Erholungsurlaub oder wie auch immer, aber
Aber theoretisch,
theoretisch wäre das nicht so kompliziert, jetzt mit ihm ein Gespräch zu führen, sagen wir mal so. Dass man hier so einen formellen Weg nimmt und sie diesen ewig langen Brief schreibt. Das ist natürlich eine Sache, die sehr in diese, ich sage das bei jeder Kafka-Folge, aber ich will es hier auch noch unbedingt mal sagen, diese bürgerliche Welt reinfasst,
ja.
dieses bürgerliche Habitus und so. Und das ist auch was sehr Wertvolles, was ich da jetzt mitgenommen habe, auch ein bisschen.
Aber um das vielleicht noch ein bisschen da Hintergrund zu geben, also er war ja wirklich, ist aus armen Verhältnissen gekommen und hat dann auch in reichere geheiratet, also seine Mutter oder die Ehefrau von dem Vater, von Hermann, die war auch eine etwas betuchtere, wirklich betucht, weil es war ein Textil und eine Brauerei, hatten die eine Textilherstellung, die war wirklich betucht, aber ja,
Doch.
aber diese, dass er sich was erarbeitet hat und die waren auch, hatten auch keinen, die haben auch auf großem Fuß gelebt, so. Und ja, einfach diese Welt vom Vater, wo er sagt, okay, das bin ich habe was geschafft in meinem Leben. Und dadurch kommt dann auch Selbstbewusstsein vom Vater.
Ich finde übrigens sehr gut, wenn ich diese, das jetzt hat jetzt nichts mit dem Text zu tun, aber einfach schon als Anmerkung. Ich finde es sehr gut. Philipp und ich telefonieren über Videotelefonie und ich sehe hier gerade, wie Philipp da sitzt und den Podcast aufnimmt. Philipp ist gerade bei seinen Eltern daheim und durchs Fenster sehe ich Philipps Vater im Hintergrund Wäsche aufhängen. Das passt gerade sehr gut einfach nur.
Ja, irgendwie, das passt dann irgendwie sehr gut. Ich habe tatsächlich meinem Vater.
Wir reden über einen Text, wo der Vater irgendwie harte Arbeit macht, der Sohn voll faul sitzt und du sitzt hier so rum, redest mit mir
Bist
irgendwas
in der
deinem Vater
Literatur,
hinzu und
genau
du
wie Kafka.
deine Wäsche auf wahrscheinlich.
Nee. Ja, aber ich habe tatsächlich meinem Vater, ich habe das so auch angehört über ein Audiobuch, habe das im vorgespielten Teil, weil ich dachte mir so, ja, dieser Generationenkonflikt ist ja einfach da. Also es ist ja immer so, tendenziell ist es so, dass die Vatergeneration, die Elterngeneration, eine, ja, ein schlechteres Leben hat und dann dafür arbeiten musste, dass es der nächsten Generation besser geht. Und ich habe das ihm dann auch so vorgespielt und gesagt, ja, weil da gab es einen Abschnitt im Buch, wo ich fand, er hat das sehr gut auf den Punkt gebracht. Und er so, ja, das ist ja so. Also mein Vater hat dann praktisch mein Leben aufgebaut auch ein bisschen. Und das erkennt er ja auch hier an. Nur denken halt immer die Generationen darüber, ja, die haben dafür jetzt nichts gearbeitet. Natürlich, aber genau das ist ja eigentlich der Sinn, damit die Leute, also weiß nicht, ich glaube, das ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite will man seinen Kindern ein besseres Leben geben, aber dann sollen sie auch dankbar sein und verstehen, warum man, also, dass es nicht immer so war. Und das wissen sie ja nicht, weil es war ja für den immer so, weil man es genau dafür gebaut. Also, verstehst du, es ist ein bisschen paradoxe, weil dilemmaartige in dieser Situation, einfach so ein Generationenkonflikt auch. Ja.
Mir fällt jetzt, ich kriege das jetzt nicht mehr ganz zusammen, aber ich habe mal irgendwie gehört, in so einer Studie oder sowas, die rausgefunden, dass immer die Generation, die halt, der man halt gerade angehört, dass die immer denkt, dass die Generation vor denen irgendwie so voll, so, keine Ahnung, dümmlich zurückgeblieben ist und so voll noch traditionsbehaftet und so, und die Generation danach immer voll vollkommen. Und dass man, dass die Generation, der man selber angehört, dass das immer so die Krone quasi ist.
Ja, es ist ja auch, seitdem ist es von Aristoteles, der immer sagt, die Jugend geht zugrunde. Das war 2500 Jahre her, naja.
Sind wir ja auch.
Ja, im Vergleich zu
Schau,
dem,
was aus uns geworden ist. Wir
ja,
nehmen den Podcast auf.
ich brauche hier Sachen, um mir das zu merken, muss ich es mir aufschreiben. Damals war das
Ja,
noch nicht so, da
stimmt.
musste man sich es noch merken. Wahre Geschichte. Ja, aber sind natürlich auch hier die Folgen dieser autoritären Erziehung, dieses starken Vaters, hat Kafka halt nicht so gut getan. Also der, keine Ahnung, auf dem Balkon, auf dem eiskalten Balkon hat er ihn ausgesetzt, um ihn zu bestrafen. Und für den Vater war das jetzt vielleicht, gut, der war ja auch im Warm, der hat sich darüber nicht so viel nachgedacht und einfach gemacht. Und er hat es wahrscheinlich am nächsten Tag vergessen, aber Kafka, der hat es sein Leben lang nicht vergessen. Also dieses, was man in der Kindheit, was für die einen selbstverständlich sind, was das für die einen, für die Eltern, darüber denkt man gar nicht nach. Auf die anderen Seite prägt es ein Leben. Also es ist ja schon ein sehr großer Unterschied, sage ich mal, zwischen den beiden Welten auch einfach.
Wobei, glaube ich, die Erziehungsmethoden des Vaters, was mir so jetzt hier, was mir einfach vom Einfluss, eigentlich noch relativ human vorkam. Also wenn man da manchmal Geschichten hört, wie die Kinder damals geprügelt wurden und so, das war jetzt hier nicht der Fall. Also beschreibt er, wo er wirklich, und ansonsten war das ihr. Also man sagt dem verbale Gewalt. Das war eher, ja, verbale Gewalt, quasi gut. So in der Art.
Ja, psychologische
Psychologische
Kriegsführung,
Gewalt,
nein.
ja.
Ja, genau, also hatten wir hier wie diese möglichen Auswege mit dem Judentum, was ich ganz interessant finde. Das hat mich erinnert an dieses assimilierte Judentum zu der Jahrhundertwende. Also Stefan Zweig zum Beispiel war ja auch Jude und die waren auch recht gut betucht. In Wien war das dann zu der Zeit, also nicht um die Jahrhundertwende, hat er in Wien gewohnt. Und er hat erklärt, dass dieses Judentum auf der einen Seite und dieses moderne deutsche Leben sozusagen, das war einfach eine Kluft. Und diese assimilierten Juden haben sich eher als Deutsche gefühlt als Juden. Und deswegen ist es dann hier auch, kommt es hier auch wieder auf. Der Vater sieht sich ja nicht sehr als Jude unbedingt, sondern er sieht sich als dieser erfolgreiche Kaufmann, als jemand, der in der Prager Gesellschaft jemand ist. Und dann ist der Sohn, der hat sich auch nie drüber nachgedacht. Also Kafka, da muss man den Vornamen sagen. Franz ist ja so,
Ja.
dass er sich ja damit auch nie beschäftigt hat, weil seine Eltern sich nicht damit beschäftigt haben. Also es gibt auch einen Einblick in die damalige Gefühlswelt und Lebensrealität von Juden, von assimilierten Juden in der Gesellschaft. Und
Voll.
dann haben wir hier die Rolle der anderen Familienmitglieder, der Mutter und der Schwester. Ich glaube, das hatten wir schon, muss ich jetzt nicht so viel noch drüber sagen. Die Mutter war halt, hat immer zum Vater gehalten, aber naja, Mütter sind halt auch aufopferungsbereit für die Kinder. Also sie war da irgendwo dazwischen. Und ja, da beschreibt er auch die ganzen Schwestern und welche, ich glaube, Ottla war dann die eine, die sich dann gegen den Vater aufgibt. Hat in der Revolte natürlich. Das ist typischer. Nee, der
Musst du
weiß.
natürlich auch erwähnt haben.
Natürlich. Ja, aber das ist dann die einzige, die sich da irgendwie befreien konnte. Und dann hatten wir noch hier die Ehe zum Schluss. Das ist der Grund, warum er angefangen hat zu schreiben. Ist dann das, was ihn dann auch sehr stark trifft, wenn der Vater da nicht so wirklich mitgeht, wenn er nicht einverstanden ist damit. Ja. Aber das ist nochmal die ganzen Themen nacheinander abgearbeitet, die hier in dem Buch, weiß nicht, oder in dem
Im
Brief.
Brief angesprochen werden, ja.
Ja. Aber,
Ja.
ja.
Wollen wir ein bisschen in die Interpretation reingehen?
Ja.
Ich habe mich gefragt, das habe ich ja auch am Anfang schon im Intro gemeint, warum sollte man jetzt hier so einen Brief lesen, der nie abgeschickt wurde?
Echt? Ich fand das
Also.
eigentlich genau interessant. Ich fand genau das Interessante, was der Vater nicht zu lesen bekommen hat. Weil wir wissen ja praktisch dann mehr als Franz Kafka als Vater. Das weißt du, was ich meine? Also wissen wir natürlich nicht, aber ein
Also
Stück wissen wir mit.
ich habe zum Zeitpunkt, wo ich das mit zur Gemüte geführt habe, nicht gewusst, dass der Vater den nicht bekommen hat. Deswegen war ich in
Ah,
meinem
okay.
Kopf die ganze Zeit so, ja, okay, wie reagiert jetzt der Vater da drauf? Und als ich es dann gehört habe, dass der nie erhalten hat, war ich ein bisschen enttäuscht, sage ich mal so.
Ja, gut, verstehe ich aber
Ich
auch,
meine,
ja.
der setzt sich da 2 Wochen hin und dann für nichts oder was?
Ja, wir haben ihn jetzt gelesen.
Ja. Man bekommt aber einen sehr tiefen autobiografischen Einblick in Kafkas Leben, das hast du ja gerade gemeint, und noch besser, das hast du ja mit dem Judentum gerade schon angesprochen, in seine Zeit. Also er zeigt uns so die Zeit jetzt 100 Jahre später in die damaligen Verhältnisse, in die Sorgen, hier wieder, muss ich natürlich wieder sagen, des Bürgertums damals. Und er bringt uns diesen Lifestyle näher, was ich ziemlich interessant finde, was auch manche Sachen, die heutzutage noch existieren, erklärt, wo man da denkt, okay, vielleicht ist es deswegen so. Und der damalige Lifestyle war ja auch noch viel mehr von so einer Art Etikette begleitet, von so einem Knigge, könnte man auch sagen, wo es vielleicht nicht immer schlecht ist, dass es den gab und die man vielleicht in manchen Bereichen vielleicht auch einfach auf eine neue Art und Weise vielleicht wieder integrieren könnte. Also halt, muss jetzt nicht sein, dass man jetzt die Kinder schlägt, auf gar keinen Fall, das sollte man nicht machen. Sondern einfach diese zurückhaltende, bescheidene, okay, bescheiden man jetzt nicht unbedingt, aber halt diese Art zu reden und sowas, das lässt schon Eindruck bei mir, oder? Was denkst du?
Ja, also ich meine, es ist ja eine gewaltfreie Kommunikation, die hier verübt wird oder durchübt wird, keine Ahnung. Und das ist ja schon was, das ist etwas, was wir uns heute noch vor Augen führen können. Aber man muss, glaube ich, aufpassen, dass da nicht unterschwellig irgendwelche passiv-aggressiven Statements durchkommen. Weißt du, was ich meine? Weil
Natürlich. Natürlich.
man kann sagen, ja, also mir hat das jetzt gerade gar nicht, also mir gefällt das jetzt gerade gar nicht, was du gemacht hast. Das ist natürlich. Ja, ich glaube, man muss einfach auch aufpassen. Und
Auf jeden Fall.
ich glaube, Kommunikation ist wichtig. Also ich glaube, es ist natürlich wichtig, dass er den Brief geschrieben hat. Dass er, also Kafka hat natürlich auch eine Art, mit Worten umzugehen. Und dass man einfach sagt, wie man sich fühlt, was falsch gelaufen ist, dass man aber auch nicht böse aufeinander ist. Also er ist ja nicht, und das hatte ich eigentlich erwartet vom Brief, dass. Und wir hören ja ganz viel in den anderen Werken, wie schlecht der Vater ist sozusagen. Und ich dachte wirklich, der kommt jetzt richtig auf die böse Tour hier und sagt, boah, ey, das war richtig scheiße und ich bin richtig wütend auf dich. Aber er ist ja nicht wütend. Der akzeptiert, der Vater ist so, wie er ist. Und daran kann man nichts ändern. Das Einzige, was man ändern kann, ist, dass man halt mehr Verständnis füreinander hat. Und das ist ein Takeaway, den ich für mich auf jeden Fall hier mitnehme. Warum? Also selbst wenn jemand so große Komplexe hat, dass er da Bücher über Bücher schreibt, dass er trotzdem nicht böse ist irgendwie. Zumindest nicht so direkt.
Ja,
Sondern den Fehler auch bei
sehr
sich ein
gut.
bisschen sucht.
Sehr gut. Du hast gerade auch schon die anderen Bücher angesprochen. Das Argument, das ich gerade vorgebracht habe mit dem Lifestyle, der hier aufgezeigt wird, die man natürlich auch kritisch hinterfragen muss und bla bla. Aber das könnte man ja über eigentlich alle Bücher von Kafka sagen. Also warum muss es jetzt dieser Brief sein? Der ist ja eine sehr spezielle Form. Und den Takeaway, den du hattest, sehr gut. Ich habe mir aber noch gedacht, also hier speziell ist für mich dann erstmal bewusst geworden, wie wichtig eigentlich eine gute Verbindung zur Familie ist. Also, dass man die auch pflegen muss, dass man die wertschätzen sollte.
Dass
Und
sie nicht voll selbstverständlich ist, einfach.
ja, damit ist der Brief per se jetzt auch nicht unbedingt wegen seiner Absicht oder wegen seines Inhalts wegen großartig und wichtig. Ich finde aber wohl, aber wegen seiner Thematik, also der Darstellung von dieser Beziehung hier und der Wirkung, die sie dann die der Brief dann auf den Leser oder die Leserin hat. Dieser Wert der Familie, der hier quasi zerbrochen ist, wird einem dadurch, dass man das liest, erst nochmal richtig bewusst. Und das finde ich sehr
Ja.
wertvoll.
Sozusagen ein Wert der Familie ist, dass man sich dort geborgen fühlt. Aber wenn der Vater jetzt in dem Beispiel eine Umgebung macht, die einfach nicht liebenswert ist, wo man sich nicht ja, zurückfallen lassen kann, dann ist der Wert der Familie, also der Sinn der Familie, ein bisschen untergraben. Was ja auch blöd ist ein bisschen. Also man sagt ja, Familie ist das Wichtigste, was man im Leben hat. Und dann ist es aber eine schlechte Familie, da ist es ja auch ungünstig.
Zeigt aber auch wieder hier, dass es ein beidseitiges Ding ist, ne?
Ja. Ja,
Zeigt aber
also.
auch, dass manche Sachen über die Jahrhunderte immer gleich bleiben.
Ja. Aber da ist die Frage, was ist das? Ist das ein Henne-Ei-Problem? Also, der Vater kam zuerst, das wissen wir auf jeden Fall. Aber hat der Vater was gemacht und dann hat Kafka so reagiert und dann war das so ein Kreis oder hat der Vater sich sehr normal verhalten, wie man sich halt da normal verhält und dann hat Kafka irgendwie komisch reagiert und dadurch wurde der Ka Vater dann böse. Also ich glaube, das meint dann auch Kafka mit der Schuldlosigkeit, dass man einfach nicht wissen kann, vielleicht auch unbedingt und dass es auch nicht wichtig ist, wer angefangen hat, sondern dass man weiß, okay, wir sind jetzt einfach an dem Punkt, wir können daran jetzt nichts ändern, außer halt voranzugehen und das dann da zu ändern. Aber in der Vergangenheit ist es halt einfach, wie es passiert ist.
Würdest du sagen, dass der Brief so ein bisschen eine versteckte Autobiografie ist?
Ja, schon, oder? Also zumindest vielleicht nicht Autobiografie in dem Sinne, dass man weiß, was passiert ist, aber wie er zu dem geworden ist, wie er halt ist. Also ich glaube, wir verstehen jetzt besser, warum er die Vaterfigur in die ganzen Werke einbaut, oder? Also, und was ihn dann so dort hinbewegt, so, ja, auch diesen Brief natürlich zu schreiben. Und ich glaube, das gibt ein bisschen mehr Einblick in, warum er drei Heiraten, glaube ich, hatte und keine durchgeführt hat. Also, verlobt war und nicht
Lobungen, ja.
durchgeführt hat, ja. Ja, keine Ahnung. So,
Ja,
warum bin ich so, wie ich bin?
ich finde das Spannende daran, also es muss ja irgendwas Psychologisches sein, weil er hätte ja auch genügend Möglichkeiten gehabt, sich, wie zum Beispiel seine Schwestern, von dieser starken Bindung zum Vater zu lösen. Also man kann ja auch Sachen überkommen, sage ich jetzt mal.
Mhm. Aber da war er
Damals
halt
war ja
einfach zu
auch gerade
schwach
die,
für, hat er sagt er ja
ja,
selber auch.
damals war auch gerade die Psychoanalyse ganz groß. Ich weiß nicht, ob da Kafka sich jetzt so mit beschäftigt hat oder sowas. Aber das wäre eigentlich genau so ein Ding. Also Kafka wäre eigentlich der Prototyp für die Psychoanalyse gewesen, wo man dann irgendwie in der Vergangenheit rumwühlen konnte
Ja.
und dann irgendwie schädliche Sachen mit dem Vater finden.
Das ist so ein
Nee,
bisschen, hat er selbst gemacht, so. Hat er sich
ja,
selbst ein bisschen auf die Couch
stimmt.
gesetzt.
True.
Ja.
Auf den Lesesessel.
Ja, vielleicht noch ein bisschen was zu der allgemeinen literarischen Situation. Also, es ist nicht das erste Mal und das einzige Mal, dass sich in der Zeit ja, nach und um den Ersten Weltkrieg herum so diese Beschäftigung mit dem Vater kommt, nämlich das ist so ein bisschen eine antipatriarchalisches Literatur. Ach, meine Güte. Ich glaube, man weiß, was ich sagen will.
Antipatriarchalisch.
Genau, danke. Literatur, nämlich zum Beispiel gibt es Werke wie Arnhold Bronners, Bronnens Ein Akt der Vatermord, boah, ich kann nicht mehr reden. Walter Hasen, Clevers Drama, Der Sohn und auch Franz Werfels Gedicht Vater und Sohn. Also das ist nicht ein einmaliges Werk. Und vielleicht auch ein bisschen dieses Aufbrechen von Autoritätsstrukturen ist ja auch ein bisschen das Ziel davon. Und ja, ich glaube, gewaltfreie Kommunikation kann man nicht häufig genug sagen.
Bleibt dann mir auch nicht so viel anderes übrig. Also.
Als reden.
Ja.
Ja. Genau. Das wär's
Sehr
dann
gut. Wir können
von.
also zusammenfassen, wir hatten damals ganz heftige Daddy-Issues alle.
Wer sagt, dass wir die nicht heute noch haben? Finde ich
True.
wirklich ein bisschen leiser.
Und
Und
damit war das die heutige Folge Spargel für Balkon. Wir stellen uns jetzt beide gegenseitig eine, ja, oftmals nicht ganz mehr ernst gemeinte Abschlussfrage.
gut, ich mache nämlich eine sehr obvious Frage, aber mich interessiert es auch ein bisschen. Was
Die habe
würdest
ich
du?
auch. Die habe ich
Was
auch.
würdest
Ich
du
weiß ja,
einfach?
dass ich genau die gleiche habe.
Was würdest du in deinen Brief an deinen Vater schreiben?
Achso, nee, okay, dann habe ich sogar eine andere.
Okay.
Puh, was würde ich in einen Brief an meinen Vater schreiben? Das ist schon sehr persönlich jetzt, ne?
Okay, ich fange mal an. Ich sage, schick, willst du deinen Sohn noch retten? Schick ihm Geld und keine Zigaretten. Ich glaube, das ist ein guter Brief. Also wenn mein Vater, das hat er mir so erzählt, der ist früher halt in der Weltgeschichte rumgereist, macht er auch immer noch, aber da hat er zu seinen Eltern gesagt, also, wenn ich mal Geld brauche, dann muss in dem Satz halt drinstehen, er sagt in der E-Mail, gut, E-Mail gab es noch nicht, in dem Brief muss dieser Satz drinstehen, weil sonst ist es ein Scam und den müsst ihr nichts machen. Also in dem muss es auch wirklich drinstehen.
Ja, ich würde einen Brief an meinen Vater so einen Werbeflyer von Spargel auf dem Balkon schicken und sagen, guck, was aus mir geworden ist.
Das hast du angerichtet. Das ist deine
Ja, genau.
Schuld.
Ja, genau. Jetzt kommen wir zu meiner Frage. Ich dachte, die wäre super obvious. Ja, anscheinend war die Frage von dir noch offensichtlicher. Wie auch immer. Also, meine Frage ist, du bist der Vater und du bekommst den Brief. Was antwortest du?
Ach so, ja, die ist auch ziemlich obvious. Ja, was antworte ich? Ich sag erstmal,
Danke.
ja, ich weiß ja nicht, wie sich Kafka gefühlt hat, aber wenn ich diesen Brief bekommen würde, würde ich mir de erstmal denken, fuck, da wusste ich alles gar nicht. Ich dachte, ich habe eigentlich eine ganz gute Erziehung gehabt. Also da würde ich schon ein bisschen mein Weltbild in Frage stellen. Ja, weil ich
Okay.
würde von mir nicht denken, dass ich so eine Erziehungsmethode habe, aber wenn dann trotzdem so ein Brief kommt, denke ich mir so, scheiße, habe ich was falsch gemacht in der Erziehung.
Also meine Antwortbrief wäre sehr kurz. Also das wäre so
Hab
ein
ich nicht
sehr
so.
groß, das wäre so ein sehr großer, wär so ein sehr großer Brief, also so ein sehr großer Umschlag, fast schon ein Paket. Und wenn es dann ankommt, dann ist innen drin, aber dann noch ein Paket. Und dann noch ein Brief drin, dann ist dann so ein Umschlag, und dann steht da innen drin auf diesem einen Umschlag, auf dem einen Papier, das dann da drin ist, steht auch nur so ein Wort, und zwar enterbt, Punkt.
Auch eine Möglichkeit.
Ich glaube, besser wird's nicht.
Das war Spargel auf dem Balkon. Bis zum nächsten Mal, dann hören wir uns wieder.
Ciao.
Das, da.